ganze Format nicht, ich mag die Musik nicht, aber ich mag sie als Person, als Moderatorin, glaube ich.
Ja.
Echt gern. Finde ich cool.
Ist eine sehr aufgestellte.
Habe ich aber auch schon lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen. ZDF Fernsehgarten. Gibt es den überhaupt noch?
Ja, schon. Ich glaube schon. Ich meine, ich stamme ja eigentlich ja von dort. Also gebürtigerweise bin ich ja auch dort in der Nähe geboren.
Oh, jetzt erzähl mal.
Hildegardes Krankenhaus. Meine Mutter schlägt mich, wenn ich jetzt was Falsches gesagt habe. Aber nein, aha, ich bin dort wirklich irgendwann zur Fasernachtszeit 1978 bin ich da geboren.
Du kommst ja aus
Mainz. Ich bin ein richtiger Mense. Das kann man so richtig sagen.
Ah.
Genau.
Ja, diese ganze Faschingskultur. Ich kann ja damit nichts anfangen, aber tja, ich komme ja aus tiefsten Bayern insofern.
Ja, gut. Ihr seid anders lustig.
Ja, erzähl doch mal. Jetzt bin ich gespannt, was denkt denn so der typische Mainzer über den Bayern?
Also, das ist eigentlich relativ einfach. Und zwar dadurch, dass wir schon mehrmals in Bayern auch Ferien gemacht haben, da habe ich mal einen sehr schönen Spruch gelesen gehabt, wo eigentlich ganz klar mit wenigen Worten sagt, was Deutschland über Bayern denkt oder eigentlich die Welt
gespannt.
Über Bayern denkt.
Bin ich jetzt gespannt.
Und zwar ging es darum, es hieße, behaftet mich nicht, die Statistik hieß, dass der Deutsche im Durchschnitt, ich sage, 250 Liter Bier im Jahr trinkt. Und dann kam so eine Fußnote, in Bayern ist es etwas mehr.
Ja, das ist so das typische Klischee bei uns Bayern, das stimmt tatsächlich.
Also mit der höchsten Brauereidichte und alles drum und dran.
Ja. Ich habe mir sagen lassen, die ist tatsächlich hier in der Schweiz.
Das
ist gar nicht in Deutschland, sondern in der Schweiz gibt es wesentlich mehr Brauereien. Und tatsächlich, wenn man so ein bisschen schaut aufs Land, da hat es so eine ganze Menge an so Privatbrauereien,
die so Mikrobrauereien kleine,
ja,
und so Sachen
Bier herstellen.
Doch,
ja,
da
genau.
Gibt es doch relativ viel, ja. Das stimmt.
Ja, ihr da draußen, herzlich willkommen. Wir sind schon mittendrin hier wieder im Plaudern. Stefan, magst du gerade heute mal einsteigen?
Ja, gerne. Also, willkommen bei den Trail Rookies. Heute Episode 4.
Ja.
Na, freut mich, dass wir da wieder in dem Duo unterwegs sind. Herr. Letztes Mal hatte ja Christian da eine extrem coole Folge mit Emma und der Kuckucksuhr.
Also Kann man noch was dazu sagen?
Absolut. Und auch da will ich eigentlich euch da draußen nochmal wirklich vielen Dank sagen, Herr, für die mega coolen Rückmeldungen, wo wir da bis jetzt von euch erhalten haben. Das macht uns eigentlich mega Spaß und es freut uns riesig, wenn ihr euch da auch die Zeit nehmt, uns da so ein Feedback zu schreiben oder zu sagen oder persönlich mitzuteilen alles. Also wir sind für jede Art von Feedback offen und auch dankbar. Ne?
Also und da von möchte dem ich aus gleich einhaken, weil da möchte ich ganz, ganz besonders ein paar Namen tatsächlich auch nennen. Ich möchte mich hier ganz, oder wir möchten uns hier ganz herzlich bedanken bei Tom, beim Rainer, bei der Efi, beim Olli, bei der Yara, bei der Maya, Carlos, Gary, Mike und der Corinne und viele, viele mehr, die uns geschrieben haben. Herzlichen Dank. Es macht richtig Spaß auch zu sehen, dass das neue Format bei euch ankommt, dass ihr das gerne hört. Und wenn ihr Feedbacks habt, dann immer her. Wir freuen uns über jedes Feedback. Darf auch ruhig etwas kritischer sein. Daraus lernt man. Also ich ermutige euch wirklich, schreibt uns da, wenn ihr da irgendwas habt, was ihr uns gerne mitteilen möchtet. Gerne natürlich auch Positives. Da freuen wir uns besonders darüber.
Ganz genau.
Aber eben. Ja, du hast es gerade schon erwähnt. Ich möchte an der Stelle nochmal auf die letzte Episode hinweisen, falls ihr das noch nicht getan habt. Die müsst ihr unbedingt anhören oder auch reinschauen, fast noch besser auf YouTube. An dieser Stelle möchte ich auch nochmals auf die letzte Episode hinweisen, die ich mit Emma Pulli aufnehmen durfte. Falls ihr es noch nicht getan habt, schaut euch die Episode an auf YouTube. Emma ist eine ganz, ganz tolle Ausdauersportlerin, die zwar in ihrem Herzen eine Trailrunnerin ist, aber vor allem auch ihre Erfolge eingefahren hat auf dem Rennrad, Rennvelo. Und sie hat eben gerade ihr Buch veröffentlicht, Out to Joy. Und da gibt es jede Menge Geschichten von ihr über ihre Karriere als Radsportlerin, Ausdauersportlerin. Aber es gibt vor allem auch jede Menge leckere Rezepte mit Haferflocken. Denn Emma ist eine Haferflockenliebhaberin und das war richtig interessant, dieses Interview, weil da haben sich die zwei Richtigen getroffen, die Haferflocken-Junkies, nämlich will ich schon fast sagen. Und Emma hat mich dann auch bekocht und hat tatsächlich auch ein paar Gerichte gemacht aus ihrem Buch. Und ich kann es wirklich empfehlen. Das ist total toll. Mittlerweile haben wir auch hier zu Hause noch ein paar nachgekocht. Und um euch mal so ein Beispiel zu nennen, was euch da erwartet. Es gibt so ein Rezept, das ist ein Brot aus Haferflocken mit Banane und Vegemite. Und wer Vegemite noch nicht kennt, das gibt es unter ähnlichen Namen hier auch in der Schweiz. Weißt du so, wie es heißt? Irgendwie irgendwas mit C.
Ja, ah, ja, ja.
Mir fällt es nicht ein, aber es ist eine Gewürzpaste mehr oder weniger, die sich die Australier sogar pur aufs Brot schmieren. Habe ich live so erlebt, tatsächlich. Ich habe einen Bekannten gehabt, eben, der aus Australien kam. Der hat mir das mal zum Probieren gegeben. War mein erstes und letztes Mal mit Vegemite. Zum Frühstück zumindest. Nie wieder habe ich mir geschworen. Und
haben wir das auch durch.
Ja, genau. Demzufolge wollte ich auch dieses Rezept natürlich unbedingt mal ausprobieren, weil ich mir gedacht habe, das klingt so furchtbar, das kann gar nicht gut sein. Und ich war total überrascht, denn es war wirklich, wirklich lecker. Dieses Buch könnt ihr euch bestellen auf der Website von der Emma. Und wir haben das alles verlinkt in den Shownotes. In der letzten Episode werden wir auch in dieser Episode nochmal verlinken. Und schaut euch das an. Absolut toll zu empfehlen. Da auch nochmal der Hinweis, dass alle Episoden eben in der neuen Season, in der Season 2, jetzt neu eben auch auf Video sind. Ihr seht es ja. Oder ich hoffe, ihr seht es. Ihr könnt nämlich dann Stefan und mich auch mal live erleben, wie wir so da sitzen. Ja, macht es. Ist toll, glaube ich.
Genau. Also, und wie gesagt, das ist ja nicht das Einzigste her. Ne? Also ihr werdet da auch schon noch einiges anderes auch von uns auch noch sehen her. Genau. Also das sind nicht nur, dass wir hier in unserem stillen Kämmerlein sitzen und so, sondern wir haben da auch vor.
Jetzt verrat nicht allzu viel. Aber eben lasst euch da. Seid da mal gespannt, da kommt noch einiges.
Genau, das will ich damit eigentlich sagen. Aber was ich dich auch mal so fragen wollte, wie geht's dir so, Christian? Gibt's was Neues? Gibt's mal irgendwas so laufstechnisch her?
So, gute Frage. Die möchte ich fast zurückgeben. Das wäre jetzt zu billig, gell?
Geld, total.
Nein, ich denke, die Gesundheit wird besser allmählich. Das ist die positive Nachricht. Und allmählich kehrt auch wieder so diese Lust zum Laufen zurück, was ich jetzt lange Zeit vermissen musste. Insofern bin ich jetzt eigentlich wieder eingestiegen ins Training für den Eiger, denn das ist ja der nächste größere Lauf, der ansteht bei mir, der Eiger 100. Im Juli, 19. Juli. Und bin jetzt eigentlich guter Dinge, denn die Basis ist da, denke ich, und es ist noch ein bisschen Zeit zu trainieren. Also bin gut gelaunt.
Cool.
Ja, und du?
Na, also von mir aus gesehen, ich muss sagen, ich habe, ich kann sozusagen nicht mehr zurück. Ich habe jetzt schon das Zimmer gebucht für den Quellenweg. Also von dem aus her gesehen.
Oh, jetzt wird's ernst.
Genau, aber das ist für mich immer so ein Punkt, wenn ich so etwas mache und das dann irgendwo fixiere. Klar, ich habe natürlich meinen Wingman schon organisiert, der Chrissy, auch noch wieder Grüße an dich. Er weiß da schon drüber Bescheid, dass er da mitmachen muss und alles drum dran. Wir haben uns da
Muss.
Und ich habe da richtig Bock drauf jetzt. Also das wird richtig klasse und wir sind da jetzt auch schon voll in der Planung alles drum dran, obwohl er muss so mehr so das Technik im Hintergrund machen. Ich muss mich abrackern her und alles drum dran. Aber hey, so ist das halt, ne? Jeder hat so seinen Part.
Wann ist es denn soweit?
Es wird der 23. August sein.
Also schon fix und konkret.
Ganz genau. Ja, da war halt auch, wie gesagt, wir werden ja vom Oberalp aus da anfangen und haben natürlich von dort aus auch unser Zimmer da gebucht, dass wir halt auch wirklich dann relativ früh morgens, weil wir wollen diesmal früher los als sonst. Und so inspirierend von den letzten Male, wo wir uns so ein bisschen unterhalten haben. Als er gesagt hat, da denke ich, wird es zeitlich eigentlich ganz gut hinkommen. Ja, jetzt drücken wir noch einfach so ein bisschen die Daumen, ist drum dran, dass das Wetter noch mitspielt und alles. Und dann, hauen wir das mal durch,
Ha, da bin ich ja gespannt.
Genau.
Übrigens, an der Stelle nochmal auch, ich war richtig erstaunt, wie gut diese Idee eigentlich ankam bei euch, dass man diesen Eiger selbst durchführt quasi und in, am Nachmittag startet, sodass man in der Nacht durchläuft und am Tag ankommt. Denn es haben tatsächlich einige von euch geschrieben, hey, wenn ihr zwei das durchzieht, dann sind wir mit dabei. Insofern
Challenge accepted, ja.
Challenge accepted, sollten wir das tatsächlich noch durchdenken. Ich denke, für dieses Jahr ist es fast zu spät, dass die Planung so ein bisschen abgeschlossen ist. Es sind ja schon Sachen gebucht, bezahlt. Ich glaube, da kommen wir nicht mehr raus aus der Nummer. Aber wir werden uns das für nächstes Jahr definitiv
vormerken. Genau, aufgehoben ist nicht aufgeschoben.
Ist nicht aufgehoben. Genau.
Wie rum es auch immer ist, da könnt ihr uns dann gerne mitteilen. Nein, aber Christian, aber das ist doch eigentlich der Übergang par excellence. Wenn du dich jetzt auf so einen Lauf vorbereiten willst.
Stopp. Du bist jetzt viel zu schnell.
Schnell?
Ja, denn davor haben wir noch so ein paar Themen, die wir noch ansprechen wollen. Ja.
Oh.
Zum einen hatte ich ja letzte Woche noch das Vergnügen, wieder mal neue Schuhe zu kaufen.
Ah ja!
New Schuhe.
Das leidige
immer
Thema.
Was Tolles. Und da muss ich eine kurze Geschichte erzählen, weil es war wieder mal so typisch. Ich habe meiner Frau am Morgen erzählt, ich fahre jetzt dann und kaufe mir neue Schuhe. Und dann kam dann prompt die Antwort, warum brauchst du neue Schuhe? Da gibt es eine Mexikanerin, die läuft in Sandalen, das geht ja auch. Da fehlen dir natürlich dann sämtliche Argumente. Ich habe aber dann klar gemacht, dass ich kein Mexikaner bin und B, meine zarten Füßchen dann doch etwas anders behandelt werden müssen. Demzufolge bin ich dann tatsächlich losgefahren und habe den Altra Lone Peak 9 gekauft. Und wer euch da so ein bisschen, nicht allzu viel erzählen. Ich konnte ihn erst zweimal testen. Einmal am Freitag, wo ich ihn so richtig eingelaufen habe, mal so richtig dreckig gemacht habe, weil Samstag hatten wir was Spezielles, kommen wir gerade noch mit dazu. Mhm. Und da wollte ich ihn dann nicht unbedingt brandneu aus der Verpackung ziehen. Deswegen habe ich ihn da so ein bisschen eingelaufen und vielleicht mal so vorne weg für den Lone Peak. Eigentlich bin ich ja bekennender Altra-Fan. Ich mag die Schuhe, weil sie extrem bequem sind. Sie haben eine sehr, sehr große Toe-Box, also für die Zehen, für den Vorderfuß extrem viel Platz, was mir entgegenkommt. Ich habe einen ziemlich breiten Fuß. Und sie haben Nullsprengung. Das heißt, es ist so ein Barfuß-Feeling im Prinzip, was auch gewisse Übungen voraussetzt. Also ich würde den Altra jetzt nicht unbedingt auf längere Distanzen anziehen, wenn ich es nicht gewohnt wäre. Und länger heißt für mich schon ab 10 Kilometer, weil ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal Altra probiert habe, hat es wehgetan, die ersten paar Mal. Oder ja, nicht unbedingt wehgetan, aber es war unangenehm, das Gefühl, weil sich der Fuß erst mal dran gewöhnen muss.
Bist du noch Alter gelaufen? Nein, leider, oder ewig gesagt, noch nicht. Also ich bin zwar auch schon so ein bisschen da mal am Überlegen, aber halt ich habe, was soll ich sagen, auf der einen Seite never change a running system, auf der anderen Seite habe ich halt auch sowas wie ein Schuhkaufverbot.
Ja, genau.
Weil irgendwann die Frau halt dann auch mal gesagt hat, du hast jetzt nicht nur ein bisschen mehr, du hast verdammt viel mehr Schuhe als ich.
Das geht
nicht. Ja, und deswegen ist das jetzt erstmal so ein kleines brauch erstmal die auf, die du gekauft hast und dann gucken wir weiter. Ne?
Ja. Aber eben, Altra hast du noch nicht probiert.
Nein, noch nicht. Vom Hörensagen her habe ich mich schon noch so ein bisschen mal mit beschäftigt gehabt, eben gerade auch wegen dieser großen 10-Box her. Mhm. Das finde ich schon immer noch sehr spannend.
Mega bequem.
Ja, absolut. Weil das merkst du halt auch gerade bei so langen Distanzen her, ist das eigentlich Game Changer, kannst du sagen, wenn du sowas hast.
Ja, du stößt halt nirgends an. Also du hast wirklich Platz und das ist halt extrem komfortabel. Altra, ich bin dann so ein bisschen weggekommen davon allerdings, weil ich das Gefühl hatte, dass sie ein Qualitätsproblem hatten. Das muss man leider so sagen. Das hatte ich dann spätestens beim Eiger gemerkt, als bei Kilometer 30 dann auf einmal die Sohle unten abfiel und mir nichts anderes übrig blieb, wirklich als die Sohle abzureißen und dann ohne Sohle weiterzulaufen. Es waren die Mont Blanc damals von Altra, wo ich extrem enttäuscht war und mir geschworen habe, nie wieder Altra an meine Füße zu lassen. Jetzt mit dem Lone Peak habe ich es nochmal versucht und zwar aus dem Grund, die haben nämlich, glaube ich, auch so ein bisschen gemerkt, dass es da halt doch Nachholbedarf gibt. Denn sie haben den Lone Peak in zwei Versionen rausgebracht, tatsächlich nämlich den Lone Peak 9 in einer normalen Version mit der Mega Grip Außensohle von Altra selbst und einmal in einer Version Lone Peak 9 Plus, die eine Vibram Sohle hat.
Oh.
Und die, kann ich sagen, ist echt ein Game Changer. Wir hatten sie ja, ich hatte die Schuhe dann am Samstag an.
Mhm.
Und wie es der Zufall so wollte, ein guter Bekannter von uns hatte die gleichen Schuhe und wir haben dann so ein bisschen fachgesimpelt über den Trails und die Trails waren am Samstag relativ aufgeweicht von dem Regen der Vortage und da konnte man die Lone Peak mal so richtig austesten, also die neue Sohle, denn eines der Schwachpunkte von den alten Lone Peaks war einfach wirklich der Grip. Ich mag mich noch erinnern, wie ich da mal einen Lauf in den Bergen gemacht habe, wo ich über so eine Wiese laufen musste, die nass war. Es war wie auf Glatteis. Also die Schuhe haben nicht gehalten, oder?
Okay, das ist natürlich nicht gerade wirklich das, was man eigentlich von solchen Trail-Schuhen noch irgendwo erwartet. Ja.
Aber die jetzt, die haben richtig gegriffen. Gut, sie waren neu, muss man auch dazu sagen. Klar, neue Schuhe sind immer gut, aber man hat schon das Gefühl, qualitativ hat sich da was getan. Vielleicht noch kurz zu den technischen Details. Das Gewicht von dem Schuh sind ca. 319 Gramm. Wir haben 0 mm Zero Drop, also Zero Drop. Wir haben eine Stack Height auf 25 mm. Und die Dämpfung wird mit Mittel beschrieben. Die Passform, ultratypisch eben dieser Food Shape mit dieser großen Two-Box, oder? Und ich würde den Schuh vor allem empfehlen für Distanzen eher so im mittleren Bereich, kurzen bis mittleren Bereich. Ich würde sie jetzt nicht unbedingt auf einen Ultra anziehen, dafür sind sie, glaube ich, ein bisschen zu wenig gedämpft. Aber man muss es selber ausprobieren, denke ich. Außensohle, ganz wichtig für mich eben, es gibt die in zwei Ausführungen, also wenn ihr die kaufen solltet, ich habe die zwar in Europa noch nie gesehen, in der Max-Track-Ausführung, sondern hier tatsächlich immer in der
Vibram-Sohle,
aber achtet darauf, dass ihr, wenn ihr den kaufen würdet, den 9 Plus kauft, denn der ist mit dieser Vibram-Sohle und meiner Meinung nach lohnt sich der Schuh dann erst richtig, vor allem wenn es ihn schon so gibt. Vor allem der Grip ist dann halt meiner Meinung nach doch sehr, sehr viel besser. Für mich ist er sehr direkt. Das heißt, ich würde ihn auch auf technischen Trails anziehen wollen. Mhm. Ich habe ein sehr gutes Bodengefühl damit. Und insgesamt eben macht der Schuh wirklich eine ganz, ganz stimmige und wirklich tolle Erscheinung. Wäre ich mehr dazu berichten, sicherlich, bis jetzt habe ich ihn zweimal gelaufen. Insgesamt, na, was werden es denn sein? So an die 30 Kilometer bisher. Und bin bis jetzt auf jeden Fall begeistert. Übrigens für alle, die sich jetzt fragen, ich habe ja mal in der vorherigen Season erwähnt, dass ich die New Balance Yarrow gekauft hatte und dass das mein absoluter Lieblingsschuh wäre. Und einige von euch haben tatsächlich nochmal nachgefragt. Ja, er ist es immer noch. Der Schuh ist wirklich toll. Ich bin absolut begeistert. Aber ich muss halt auch, oder man muss durchwechseln, auch der Schuh wird nicht ewig halten, deswegen jetzt der Lone Peak. So viel mal zu dem Thema Lone Peak. Gerade schon erwähnt, Samstag war was Spezielles.
Genau, richtig. Wir haben ein FTL gehabt, das heißt also eigentlich...
Oh, jetzt musst du aber erklären, was...
Genau, jetzt, wenn wir schon so richtig mit den Pau, Zapu und sowas da raushauen und sowas. Es heißt eigentlich Follow the Locals oder, ich sag mal auf Deutsch gesagt, gerade einfach folge den lokalen Trailrunnern her, könnte man das mal so simpel erzählen, ne? Genau, nice.
Was? Sorry, der musste jetzt. Folge der Sandale.
Sivas!
Oh Gott, wer jetzt nicht weiß, über was wir sprechen, tut uns leid, aber das ist unser beider Lieblingsfilm und ich glaube, es vergeht kein Run, den wir da zusammen machen, wo nicht mindestens einmal irgendein Zitat aus Life of Brian fällt.
Es ist furchtbar und dann weiß der andere eigentlich auch sofort Bescheid. Also wenn du irgendwo auch 200 Meter weit entfernt bist und hörst von hinten her, bier ich den Puschen zu Boden. Dann kommt das vom anderen,
Also jetzt wieder zurückkommen, voll oder low, ist nicht der Sandale, also.
Ist Weibsvolk anwesend? So, gut, also. Wo waren wir stehen geblieben? Genau. Nein, also das ist eigentlich so ein Format von den Trail Maniacs, wo ich persönlich eigentlich mega cool finde. Einfach so von der Idee, dass sozusagen eigentlich jede Crew ein Wochenende oder respektive einfach einen Tag ausrichtet und alle anderen Crews können vorbeikommen, können dann teilnehmen und ja, einfach den Tag sozusagen dort mit Trailrunning genießen her. Ne? Und die Crew selber, die hat natürlich da ein bisschen mehr mhm. Arbeit damit und alles, aber auf der anderen Seite hast du auch mal die Möglichkeit, anderen Crews oder auch anderen Trailrunnern aus der ganzen Schweiz mhm. mal deine Gegend zu zeigen. Ich finde das eigentlich noch eine mega spannende Idee, mhm. dass das heißt, hey, du musst nicht dafür immer nur in die Alpen mhm. oder sonst irgendwas, sondern eigentlich, hey, hier vor deiner Haustür gibt es auch noch wirklich so viel Schönes,
ja.
wo du mal richtig lang fetzen kannst und alles. Also da musst du nicht immer nur irgendwo in die Höhe fahren. Ja,
ja, kann ich absolut bestätigen. Darum geht's. Das ist so die Grundidee von dem Follow the Locals, dass man tatsächlich auch Gegenden erkundet, die halt jetzt nicht so touristisch auf oberster Stelle stehen, sondern die halt vielleicht auch Geheimtipps sind, wie jetzt in diesem Fall bei uns im Aargau, wo wir die Gegend rund um die Wasserfluh in zwei Gruppen unsicher gemacht haben. Einmal mit 18 Kilometer und knapp 1000 Höhenmeter mhm. und einmal mit 28, 29 Kilometer und 1200 Höhenmeter. Und danach gab es natürlich ganz Trail Maniacs-like Kuchen.
Genau, weil das ist ja, wie gesagt, das haben wir auch schon mal erwähnt, das ist der einzige Grund, warum wir das überhaupt machen.
Ja, genau.
Na? Wegen dem Kuchen.
Jedenfalls, 25 Leute waren da, hat wirklich die Erwartungen mehr als erfüllt. Ich war total happy. Und war ein super gelungener Tag.
Das ist so.
Jetzt habe ich dich noch gar nicht gefragt. Wie geht's dir eigentlich?
Super. Also, wie gesagt, das Wochenende war supermäßig gut. Na, das mir auch. Und ich bin so richtig halt jetzt, wie gesagt, so in dem Fieber her. Na? Und was soll ich sagen? Mir geht's super. Mhm. Na, also das, was ich eigentlich so, wie gesagt, so im August war, das habe ich ja schon rausgehauen und mhm. dementsprechend her so langsam aber sicher, das ist sowas etwas für mich, wenn ich sowas mal wie gelauncht habe und dann, ja, dann geht es eigentlich bei mir so richtig rum. Ich bin halt jemand, der ist so sehr total strukturiert in der Hinsicht. Das heißt, wenn ich mal ein Ziel habe, mhm. dann fahre ich richtig hoch. Na, das ist so, vorher mache ich so ein bisschen so, mal hier, mal da. Mhm. Aber wenn ich so ein Ziel habe, dann geht es richtig rund, ja. Also da habe ich auch Spaß dran her. Ne? Also ja, man liebt sich dann zu quälen.
Mhm. Na, dann bin ich mal gespannt. Ja, lieber Stefan, jetzt ist es endlich soweit, nachdem wir ja die ganze letzte Episode schon drüber gesprochen haben und es nicht geschafft haben, tatsächlich zum Punkt zu kommen, sondern über alles andere gesprochen haben, außer über das eigentliche Thema, soll es jetzt endlich soweit sein und wir sprechen über unser Fokusthema heute, nämlich dem Thema Leistungsdiagnostik. Und um das mal so ein bisschen einzubetten, das ganze Thema Leistungsdiagnostik, es wird nicht bei diesem einen Thema bleiben bei uns, sondern wir haben so einen ja, Masterplan, würde ich schon fast nennen, bei den Trail Rookies vor uns, wo es um das Thema Trainingsplanung geht tatsächlich. Und Leistungsdiagnostik ist eingebettet in dieses Ganze, in diesen Themenkomplex und soll diesen Themenkomplex jetzt auch mal eröffnen. Wir werden das vom Format her so machen. Wir haben uns Gedanken gemacht, wozu wir euch das überhaupt erzählen. Und es war auch dann für uns, glaube ich mal, eine Herausforderung, sich da auch so ein bisschen damit zu beschäftigen, was macht denn Sinn, hier in diesem Format überhaupt zu erzählen, oder? Denn was wir beide nicht sind. Wir sind beide keine Sportwissenschaftler. Das heißt, wir sprechen zum einen aus eigener Erfahrung, zum anderen natürlich schon auch aus Fortbildungen, die wir gemacht haben in dem Bereich. Auf der anderen Seite werden wir aber auch nicht in den Bereich gehen, wo wir sagen, das macht jetzt nur Sinn für Spitzensportler oder Sportler, die das beruflich ausüben, sondern unser Fokus bei dem Thema Leistungsdiagnostik soll sich um euch drehen, um die Trailrunnerinnen und die Trailrunner, die eben nicht professionell daran gehen, sondern vielleicht etwas ambitionierter. Ja, das ist so. Wenn man einen Trainingsplan hat, ist man wahrscheinlich etwas ambitionierter in der ganzen Thematik. Und dann braucht es wahrscheinlich eher Leistungsdiagnostik als für den Fun-Sportler, sage ich jetzt mal, der einfach nur aus Spaß und Freude läuft. Das heißt, auch da könnte es aber durchaus interessant sein, mal zu wissen, wo stehe ich denn überhaupt? Denn das ist ja mal die Grundfrage, wofür brauche ich die Leistungsdiagnostik denn
überhaupt? Ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wirklich, warum macht man das eigentlich überhaupt? Ne? Also das ist, denke ich mal, so einer der Punkte, wo ja, wir uns einfach die Gedanken gemacht haben, was für Arten von Leistungsdiagnostiken gibt es denn eigentlich? Mhm. Welche
wozu sind, braucht man die?
Ne? Genau, und wozu braucht man die?
Also, und da war es ja noch spannend, denn als ich mich da eingelesen habe, die ganze Thematik, war natürlich Sport für mich so der erste Fokus, wo ich mir gedacht habe, naja, Sport, klar, logisch, dafür brauche ich Leistungsdiagnostik. Aber es ist eben nicht nur im Sport, sondern, das möchte ich jetzt nur am Rande erwähnen, einfach der Vollständigkeit halber, hat zwar jetzt nicht direkten Bezug zum Sportler, aber die Leistungsdiagnostik wird eben auch in der Medizin zum Beispiel gebraucht, zur Diagnostik bei kardiovaskulären oder pulmonalen Erkrankungen, zur Überwachung von Rehabilitationsprozessen oder zur Feststellung der allgemeinen körperlichen Belastbarkeit. Und sie wird auch in der Arbeitsmedizin gebraucht, zur Überprüfung der physischen Eignung für bestimmte Berufe oder für Belastungstests zur Vermeidung von Arbeitsunfällen beispielsweise. Also es ist ein ganz, ganz breites Thema und dementsprechend gibt es natürlich auch ganz viele verschiedene Methodiken, die verwendet werden können. Und um was es uns ging, war natürlich das Thema, wofür brauche ich es im Sport, beim Trailrunning, genau. Oder? Und dort sind vielleicht so die drei Felder das Wesentliche, nämlich zum einen zur Optimierung von einem Trainingsplan, zur Bestimmung der individuellen Leistungsfähigkeit. Ich rede da vor allem von VO2 Max oder von der Laktatkurve, die dir Hinweis darauf geht, wo du leistungsfähiger stehst. Und zur Erfassung und Fortschrittskontrolle von Erfolgen im Training. Das heißt, mit Leistungsdiagnostik kannst du deine Fortschritte im Training verfolgen und sichtbar machen, wie sich das Training auf deinen Körper auswirkt. Und das, glaube ich, ist der Punkt, um den es uns geht, wo wir drüber sprechen wollen, nämlich wie optimiere ich meinen Trainingsplan damit?
Und genau.
Wie stelle ich oder wie messe ich und erfasse dann die Fortschritte und Erfolge im Training? Und ich glaube, da ist auch schon ganz klar, dass so einige Methoden, denke ich, für uns Hobbysportler oder auch ambitionierte Trailrunner gar nicht mal so wahnsinnig interessant sind, weil sie halt sehr zeitintensiv sind und vor allem auch sehr kostenintensiv.
Ich wollte gerade sagen, und auch noch teuer. Also gerade so, was ja eigentlich überall immer so rumschwirrt, das ist ja sozusagen eigentlich einerseits ja mal so die zwei Sachen wie die Spiroergometrie.
Ja, genau. Ne,
und dann die Laktatmessung.
Kommen wir ja gerade noch dazu,
erzählst genau.
Ja du noch ein bisschen was dafür.
Aber dazu auch dort mal so, um das mal einordnen zu können, habe ich mal bei einigen solchen Medizininstituten mal eigentlich angefragt gehabt, so, was das eigentlich kostet. Und die bieten da eigentlich meistens so Komplettpakete an, aber man ist auch mal schnell bei 300, 400 Franken. Also das ist ungefähr
roundabout. Nicht unwesentlicher Betrag.
Ne? Genau.
Und wenn du das jetzt ein paar Mal im Jahr machst, dann geht ganz schön Geld drauf. Und das ist die Frage, will man das investieren?
Da könnte man so viel Schuh kaufen.
Ja, das ist wahr. Ja, und klar, warum brauchen wir das für den Sport natürlich? Das ist auch mal so die Frage, die über dem steht. Eben jetzt, ich habe gerade diese drei Dinge genannt, für die es wichtig ist. Aber warum eigentlich? Also welche wesentlichen Parameter will ich denn damit feststellen? Und das sind im Wesentlichen sind das mal so zwei, die mich dabei interessieren, nämlich einmal die aerobe Schwelle und einmal die anaerobe Schwelle. Und die stelle ich dann jeweils fest. Daraus legen sich nämlich im Umkehrschluss wieder die Zonen fest, in denen ich trainieren sollte. Also diese berühmten Zone 1, Zone 2 Läufe kann man darüber eigentlich dann erst so richtig in Angriff nehmen, weil man halt dann auch erst weiß, wo man
weiß, steht. Weiß, wo man überhaupt macht. Oder genau, oder wenn ich hart trainieren will, dass ich überhaupt weiß, wie hart muss ich denn eigentlich trainieren? Ja, oder genau. Bin ich denn schon eigentlich in dem Bereich? Ne? Wie sagt man so schön, die meisten machen die lockeren Sachen zu hart und die harten Sachen zu locker.
Ja, das ist natürlich.
Oder nicht hart genug.
Das ist immer eine Aussage, die man dann auch hört, oder? Also von Sportlerinnen und Sportler, die ich betreue, denen ich dann sage, ihr müsst so eine Zweiläufe machen an den und den Tagen. Die legen für euch die Basis für eure Fitness, oder? Und wo ich dann sehr oft das Feedback bekomme, ja, aber ich komme mir da so langsam vor dabei, oder? Es ist so unnatürlich langsam. Und dann ist es halt gerade ideal, wenn man das Gefühl hat, man ist zu langsam, dass man halt dann wirklich auf die Uhr schauen kann und sagen kann, nein, ich bin jetzt richtig in der Zone, für die, die es machen wollen. Es gibt natürlich auch die Sprechregeln, nach der man arbeiten kann, denen ich sogar, das empfehle ich sogar vielen, weil man halt nicht ständig auf die Uhr schauen muss und ständig so diese vermeintliche Objektivität des Pulsmessers vor sich hat, sondern das relativ easy dann auch über die Sprechregel feststellen kann. Aber das ist eben genau der Punkt, oder? Man kann es wirklich objektiv sehen, welche Parameter jetzt angesprochen
total werden, einfach,
oder wie man trainiert.
Es ist wirklich so, und ich mache das auch gerne noch. Also immer wenn ich so irgendwo alleine im Wald bin oder sonst irgendwas, dann fange ich an zu singen. Zum Glück alleine, aber das ist ein extremst guter Parameter, um zu sehen, wenn ich das noch in ganzen Sätzen hinkriege, dann weiß ich, dann bin ich wirklich in meiner Zone, wo ich für, sag ich mal, Grundlagen, Ausdauer auch sein will. Wenn das schon nicht mehr geht, dann weiß ich, sorry, ich bin zu schnell.
Genau. Also, und da sollte man auch keinen falschen Ehrgeiz an den Tag legen, weil ihr macht im Endeffekt damit Sachen kaputt. Ihr übertrainiert euch vielleicht, was dann auf lange Sicht hinaus sich negativ auswirkt. Erstens werdet ihr keine Fortschritte machen, es wird nicht vorwärts gehen und im schlimmsten Fall sogar kommt ihr ins Übertraining und habt dann wirklich Zwangspause. Weil wenn ihr dort mal seid im Übertraining, und das Thema hatten wir schon ein paar Mal hier im Podcast auch, wir hatten auch tatsächlich schon Gäste, die im Übertraining waren, die erzählt haben, wie das dann ist, dann habt ihr Pause und dann ist Schluss mit Trainieren. Insofern ist es halt wichtig, einfach auch die Basis zu legen. Eben, wir haben es gerade schon erwähnt, es gibt verschiedene Leistungstests. Ihr könnt die kommerziell angehen und ich will die auch überhaupt nicht schlecht machen, ganz im Gegenteil. Ich habe selber einen Laktatstufentest gemacht und war absolut begeistert, werde den auch wieder machen. Aber man muss auch immer sehen, wozu braucht man es. Für mich war es jetzt einfach mal so die Baseline zu setzen, also wirklich mal zu sehen, wo stehe ich denn überhaupt. Ich habe sowas noch nie gemacht in meinem Leben, deswegen war es mal mega interessant, das zu sehen. Und dann gibt es aber Tests, die wiederum ganz praktisch sind, die jeder für sich machen kann, vielleicht mit einem Partner zusammen, und da kommen wir dann im zweiten Teil drauf. Wir haben uns mal so 4 Tests rausgesucht, wo wir denken, die könnten für euch interessant sein. Es gibt jede Menge andere, das ist uns bewusst, und die 4 sehen aber wir jetzt mal als tollen Einstieg, wenn ihr da Interesse habt. Es gibt Literatur, könnt ihr euch einlesen, könnt ihr bestimmt noch andere Tests finden. So, wenn man jetzt auf die professionelle Schiene geht und auf die richtige professionelle Leistungsdiagnostik, dann fallen einem sofort natürlich 2 Begriffe ein. Nämlich einmal, wir haben es schon erwähnt, den Laktatstufentest und zum anderen die Spiroergometrie. Und da fangen wir jetzt an damit, Spiroergometrie. Und da, Stefan, glaube ich, hast du was verwendet.
Genau, da habe ich mich mal auch mit eingelesen gehabt, weil ich die auch schon mal machen durfte, und das war recht interessant, weil so einfach als Zeitbemerkung her ich da doch die Informationen bekommen habe, wie viel Energie habe ich in der Stunde oder wie viel Energie verbrauche ich, und dann wusste ich auch dementsprechend, okay, wie viel muss ich denn eigentlich so mal mindestens zuführen her, dass ich über so einen langen Ultra her überhaupt weiß, nicht, dass ich irgendwo völlig ins Leere laufe. Nein, aber mal so grundsätzlich eigentlich, was heißt eigentlich eine Spiroergometrie? Das Schöne ist schon mal, ich kann es ja eigentlich sauber sagen, ich habe es lange geübt, aber um einfach mal so ein bisschen.
Da muss ich jetzt kurz mal dazwischen werfen. Seit, ich glaube, einer Woche üben wir dieses Wort Spiroergometrie.
Ganz genau. Wir sagen uns gar nicht mal guten Tag oder sonst irgendwas, sondern wir sagen Spiroergometrie. Genau, richtig. Und um einfach mal so ein bisschen, wenn ihr irgendwo da seid und sagt, ja, nicht nur sagen können Spiroergometrie, sondern auch zu wissen, was es heißt, weil Spiro stammt sozusagen, ist Atmung. Unter Belastung heißt Ergo. Und gemessen. Es ist die Metrie. Also ist es eigentlich ein Atmung unter Belastung gemessenes. Ja, also Diagnostik. So, Klugscheißer off. Genau, das Ganze ist aber relativ simpel. Das heißt also eigentlich von anhand, meistens ja für uns auf einem, es ist auch ein Stufentest, wo du sozusagen, sag ich mal, auf dem Laufband immer weiter zunimmst. Das heißt, es ist eine dynamische, zunehmende Belastung, wo du erfährst. Und dann wird eigentlich das Zusammenspiel zwischen dem Herz, der Atmung und dem Stoffwechsel wird sich angeschaut. Und zwar so, du hast eine Atemmaske auf, die wird dir relativ eng über das Gesicht gezogen haben, also zumindest Nase und Mund bedeckt sind. Und dann misst diese Maske sozusagen eigentlich einerseits deinen Sauerstoff und dein Kohlendioxid. Das sind eigentlich die Sache. Als Kernaussage kriegst du davon sozusagen deine VO2 Max. Das ist mal so grundsätzlich. Und mit der kannst du natürlich dann eigentlich relativ gut sagen, wie effizient dein Körper unter Belastung Sauerstoff aufnehmen kann. Das kann man sagen. Und was du mit denen machen kannst, ist natürlich halt deine maximale Leistungsfähigkeit und die anaerobe Schwelle kannst du damit bestimmen. Und das alles zusammen relativ genau. Aber muss man natürlich auch sagen, es ist am messgenauestens, wie gesagt, wenn du es auf dem Laufband irgendwo in einem Labor machst, es ist relativ aufwendig und preislich gesehen, ja, kostet das Ganze halt natürlich auch einen gewissen Teil.
Ich glaube, es gibt mittlerweile sogar, wenn ich es richtig gesehen habe, auf Instagram Werbung über Geräte, mit denen man das auch zu Hause machen kann. Oder die man ich glaube, nach dem Mietmodell sich sogar besorgen kann und dann irgendwie, sie stellen sich das vor, dass man es quasi als Leistung verkauft. Ich habe tatsächlich solche Firmen mal angefragt. Ich wollte mal wissen, A, was kostet das? B, wie genau ist es eigentlich? Ich habe keine Antwort bekommen. Also ich bin da relativ skeptisch, was diese Dinge angeht. Noch. Ich bin überzeugt aber davon, dass das in Zukunft kommen wird, dass man solche Sachen auch dann eventuell zu Hause mit den Geräten, die man hier hat, Laufband, Ergometer sogar selbst machen kann. Ja. Aber ich weiß nicht, ob du da mehr weißt drüber, aber das sind meine Erfahrungen da in dem Bereich.
Ja, wie gesagt, ich denke mir, es ist immer die Frage, wie hoch brauchst du den Detaillierungsgrad, und was man natürlich auch noch sagen muss, ist, das ist halt eine Einmalaufnahme. Also ich sage, es gibt für mich eine unheimlich gute Sichtweise, einmalig, um zu schauen, wo stehe ich, und vielleicht, dass ich sage, mal in einem halben Jahr oder so, das Ganze nochmal anzuschauen, um zu sehen, okay, wo geht's hin? Oder ja, wo ist die Reise hingegangen?
Also ich glaube, du hast es gerade ja schon gesagt, dann damit eigentlich, wie oft ist denn empfohlen, sowas zu tun? Und eigentlich sagt man so als Faustregel zweimal pro Jahr. Also einmal pro Halbjahr ungefähr einen Leistungstest in unserem Niveau, also als Hobbysportler, als ambitionierter Hobbysportler, Breitensportler, würde das ausreichen.
So gehe ich von aus, ja.
Ja, neben der Spiroergometrie gibt es dann noch den Laktat-Stufentest, und das ist auch ein sehr interessanter Test, der sogar sehr verbreitet ist, denke ich. Ich glaube, jeder Zweite, mit dem ich spreche, hat schon mal so einen Test gemacht. Macht man auch im Labor typischerweise. Kann man auf dem Laufband machen oder auch auf dem Velo. Ich habe den Test meinerseits auf dem Laufband gemacht. Und der Ablauf ist so, dass man dort mit einem bestimmten Tempo läuft. Nach einer bestimmten festgelegten Zeit wird dann am Ohrläppchen, in meinem Fall, Blut genommen und das Laktat im Blut gemessen. Und daraus ergibt sich dann, wenn man das Tempo steigert, dann bis zur maximalen Belastungsgrenze, also bis man tatsächlich nicht mehr kann, ergibt sich eine Laktatkurve, also wenn man das dann in ein Diagramm einträgt, ergibt sich daraus eine Leistungskurve, die eben zeigt Geschwindigkeit auf der einen Achse und die Laktatkonzentration im Blut auf der anderen Achse. Wozu brauche ich das? Das Laktat ist ein Hinweis darauf, wie sich dein Körper verhält und vor allem, wo deine anaerobe Schwelle liegt. Und die anaerobe Schwelle ist insofern wichtig, als dass sie den Übergang kennzeichnet, wo dein Körper nicht mehr in der Lage ist, das anfallende Laktat, also die Milchsäure, die Übersäuerung des Muskels sozusagen, abzubauen, sondern wo sich dieses Laktat aufbaut, ab dieser Grenze. Das ist die anaerobe Schwelle oder auch individuelle anaerobe Schwelle oder Laktatschwelle, hört man öfter in Diskussionen oder liest man auch auf
der Hola Max, sag mal, habe ich letztens auch wieder mal gelesen gehabt, ja, dass man
da
dazu sagt.
Ganz, ganz viele Begriffe.
Ich wollte gerade sagen.
Aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, weil eben wirklich sie den Punkt kennzeichnet, wo der Muskel anfängt zu übersäuern, also wo dein Körper nicht mehr in der Lage ist, das anfallende Laktat gleichzeitig auch abzubauen. Und er anfängt vornehmlich anaerob, also ohne Sauerstoff, Energie bereitzustellen. Und das kann er nicht lange. Das heißt, das Ziel im Training ist es, diese Laktatschwelle nach oben zu verschieben, sodass man im Prinzip länger in einer höheren Leistung laufen kann. Eben dieser Laktatstufentest zeigt das genau auf. Also typischerweise ergibt sich eine Kurve, die zunächst mal etwas nach unten geht. Beim gut trainierten auch Hobbysportler wird diese Kurve erstmal zunächst eine gewisse Ausgangskonzentration haben, wird dann etwas abfallen mit steigender Belastung und wird dann exponentiell ansteigen. Zumindest war es bei mir. Und ab einem gewissen Punkt eben sieht man dann auch tatsächlich, jetzt ist die Schwelle erreicht. Jetzt bei diesem Messwert, bei diesem Puls, bei dieser Geschwindigkeit ist die Laktatschwelle erreicht.
Ich kann sagen, dann merkt man auch noch relativ schnell, wie es danach eigentlich dann.
Wie es dann wirklich schlagartig fast.
Ich wollte gerade sagen, ja, dann geht es relativ schnell bergab.
Ja. War eine interessante Erfahrung, hat insgesamt so, ich glaube, 45 Minuten gedauert, dieser ganze Test mit Beratung und mit Vorbereitung. Das Nachgespräch hat dann noch etwas länger gedauert, weil man natürlich die Ergebnisse dann nicht einfach so in die Hand gedrückt mitbekommt, wie hier ist dein Diagramm, schaust dir an, sondern aus diesen Werten wird dann auch eine Handlungsempfehlung meist geschrieben, das gehört zum Service mit dazu, wo dann drin steht, okay, hier mit diesen gemessenen Werten werden deine Zonen ungefähr hier und hier liegen und du solltest mit dem Ziel, gibst dein Ziel an, beispielsweise du läufst Ultramarathons, jetzt wie in meinem Fall, du solltest in den und den Bereichen besonders trainieren. Interessanterweise wurde mir, also nicht interessanterweise, sondern eigentlich klar, es wurde mir auch Ausgleichstraining empfohlen, also nicht nur Laufen, sondern auch Velofahren. Aber was mich wirklich erstaunt hat, war, dass der Bereich beim Velofahren als wesentlich geringer eingestuft wurde als beim Laufen. Also sprich, wenn jetzt ein Beispiel, Zone 1 bei mir bedeuten würde, einen Puls von 126 beim Laufen, dann hätte ich beim Velo oder müsste ich beim Velo einen Puls von 116 einhalten. Das war damals so die Aussage, die getroffen wurde. War insgesamt wirklich eine tolle Erfahrung. Ich habe das jetzt zweimal gemacht bisher, würde es aber oder möchte es gerne erneut machen, einfach um auch zu sehen, wie verändert sich der Körper, was passiert da eigentlich. Oder? Aber eben, du hast es ja gerade schon erwähnt, wie auch bei der Spiroergometrie, es ist nicht ganz billig und ich glaube, es kam mich so auf 250 Franken.
Ja, ja.
So in dem Bereich sind ungefähr 240 Euro für unsere deutschen Hörer. Ja, und das muss man sich halt gut überlegen, wie oft man das macht, ob man das jetzt mehrmals im Jahr macht. Zweimal im Jahr sind auch 500 Franken, die dann das Ganze kostet.
Eben, ich muss ja sagen, ich habe es ja auch damals gemacht gehabt, um zu schauen, okay, wo stehe ich, wo sind meine Punkte, an denen ich arbeiten muss.
Ja.
Also das war für mich sehr, sehr aufschlussreich. Jetzt habe ich es wieder. Nein, weil ich hatte das vor dem Biel-Marathon, also respektive vor dem 100er gemacht gehabt und das Labor, was ich dort da hatte, die haben dann relativ schnell auch reagiert, weil mir auch schon im Vorgespräch eigentlich gemerkt hatte, okay, ich bin ja nicht der Schnellläufer, sondern ich will auch ein 100er laufen. Mhm. Und dann hat sie mich ganz anders da getestet gehabt von den Abstufungen her. Mhm. Da ist sie viel, viel mehr ins Detail gegangen. Und da hat man eigentlich so, sie hat das am Ende so beschrieben, dass sie sagt, ich bin eigentlich wie eine Diesellok. Ja, also schöner unten Vergleich. Raus kriegt man mich nicht kaputt,
ja.
Aber oben raus ist meine, habe ich keine wirklich hohe VO2 Max, weil wenn ich dann mal in eine ziemlich hohe, in eine höhere Belastung komme, dann putzt es mich relativ schnell. Mhm. Also das ist eigentlich auch ein Manko, wo ich dann wusste, okay, wenn ich dann das Ganze schneller machen will, dann muss ich da mehr dran schaffen, weil die Grundbasis, die war da. Mhm. Also das hat eigentlich dann für mich eigentlich das Beste ergeben, zu wissen, okay, wo muss ich dran arbeiten, um sozusagen dann noch mehr rausholen zu können. Ja, also von dem aus her war schon noch spannend. War
interessant, ja.
Wenn du so eine Fragestellung dazu hast, dann ist das eigentlich cool.
Ja, vor allem du hast dann bei dem Test meist auch wirklich eine Fachperson sitzen, die dir Fragen, die dir brennend auf der Zunge liegen, dann auch beantworten können. So war es zumindest bei mir.
Ja, genau.
Wo ich dann wirklich auch das Gefühl hatte, okay, ich bin jetzt nicht nur hier wegen des Tests, also jetzt nicht nur wegen der puren Testergebnisse, um das Diagramm am Schluss zu sehen, sondern ich habe jetzt vor allem auch die Chance, mal mit einem Experten zu sprechen auf dem Gebiet, mich ein wenig auszutauschen und vielleicht auch wirklich eben offene Fragen mal für mich zu klären, oder? Und allein das war es schon wert. Also ich empfehle euch das auf jeden Fall, macht das mindestens einmal. Wenn ihr euch das leisten könnt, wenn ihr es euch leisten wollt, vielleicht sogar zweimal, um einfach zu sehen, wo steht ihr und das mal professionell bestimmen zu lassen.
Genau. Und
aber eben, das ist mal so die professionelle Schiene, diese zwei Tests, die wir hier rausgegriffen haben. Ich glaube, vielleicht was noch zu sagen ist, wo ihr die machen könnt. Also ich weiß, bei dem Laktatstufentest zumindest gibt es jetzt hier in der Schweiz, in Zürich, jede Menge Anlaufstellen, also gerade Sportkliniken, Sportpraxen bieten oftmals solche Tests an. Weiß gar nicht, ob es Fitnessstudios anbieten, ich glaube eher nicht, weil da geht es wirklich auch darum, halt Blut abzunehmen, würde ich jetzt nicht unbedingt jemanden in die Hand geben, der...
Ja, man sollte da schon auch noch, soweit ich mal mich auch da eingelesen hatte, halt auch sagen, dass mit dem Blut abnehmen ist halt auch nicht ganz ohne. Also einfach nicht, wie du das Blut abnimmst. Mhm. Also, ne, dass du auch nicht sozusagen, ich weiß auch nicht, zu schnell, zu langsam oder wie auch immer man das nimmst. Nicht, dass du, sag ich mal, eine Fehlinformation bekommst aufgrund von der falschen ausgeführten Blutabnahme.
Ja.
Da lege ich mich eigentlich auch eher jemand hin, der das, sag ich mal, lieber täglich macht. Ja, als ja. Was weiß ich, einmal im Monat sag, hol mal die Praktikantin.
Nee. Also eben, da glaube ich, das ist dann auch nicht wert.
Ja, ganz genau.
Aber es gibt natürlich auch Tests, die ihr ohne weiteres zu Hause machen könnt. Oder auf der Laufbahn oder je nachdem, wo ihr da einen Platz habt dafür, die euch die Möglichkeit geben, eure Leistung einzuschätzen. Und interessanterweise in einem Bereich, der für euch ziemlich sicher ausreichend sein dürfte. Für einen Kipchoge, der an den letzten Zehntelsekunden seiner Leistung noch feilt, sicher nicht. Und der muss solche Tests auch sicherlich öfter machen, um vielleicht eine engmaschige Kontrolle zu haben. Aber für euch reichen solche, in Anführungszeichen, einfachen Tests auch vollkommen aus. Und als Beispiel haben wir uns da zwei Tests rausgesucht. Ich möchte euch gerne den Conconi-Test vorstellen und Stefan, du hast
dich eingelesen. Ich würde noch, in den 12-Minuten-Cooper-Test habe ich mich eingelesen. In den Cooper-Test,
genau. Möchtest du gerade anfangen?
Gerne. Also, wie gesagt, der 12-Minuten-Cooper-Test ist relativ bekannt. Also der wird auch noch gerne von Schulklassen verwendet oder was Christian auch schon mal erwähnt hatte, er wird natürlich auch unheimlich gerne für, wenn du dich zum Beispiel bei der Polizei bewirbst oder beim Militär oder so, habe ich auch gelesen gehabt, wird das eigentlich dieser Test unheimlich gerne gemacht, weil er ist relativ einfach gestrickt. Mhm. Er wird sehr häufig oder ist sehr häufig durchgeführt worden. Und das ist auch der Grund, warum es dafür dementsprechend Statistiken gibt, wo ihr euch dann sozusagen einordnen könnt. Also es geht einfach darum, das ist ein Sportmediziner gewesen, das ist der Herr Kenneth H. Cooper und der hat eigentlich diesen Test entwickelt, um sozusagen deine Fitness und deine Ausdauerleistung eigentlich einordnen und respektive beurteilen zu können. das war eigentlich so mal so die Grundidee her, ne? Und wie gesagt, also das, der Test, der wird ja auch gerne noch für Schulnoten ja noch gegeben. Oder auch, wie gesagt, an verschiedenen, wo du mit körperlich sehr fit sein solltest, als Einstellungstest zum Beispiel wird es verwendet her. Mhm. Jetzt bei uns, für uns als Hobbysportler, kannst du mit dem Test also auch, sage ich, deine Leistungssteigerung relativ gut erkennen und auch quantifizieren. Also ich meine damit, du machst den Test und dann machst du deinen Trainingsplan und einen Monat später machst du den Test wieder und dann kannst du schauen, okay, habe ich mich jetzt verbessert? Mhm. Also funktioniert folgendermaßen. Ich habe am Anfang gesagt, 12 Minuten Cooper-Test. Also es fängt eigentlich damit ein, du läufst dich erstmal warm, ja, dass du sozusagen nicht gerade im Kaltstart das Ganze machst, weil du läufst möglichst auf einer geraden, flachen Strecke, möglichst nicht irgendwo, wenn irgendwelche Ampeln sind oder sonst irgendwas, wo du irgendwie anhalten solltest oder sonst irgendwas, das solltest du eher vermeiden. Her, also zum Beispiel sowas wie eine Tartanbahn oder sonst irgendwas, ist für das eigentlich privilegiert. Du weißt, wie lange eine Runde ist und ja, du hast eigentlich keine Störfaktoren in dem Sinne, wo du dich irgendwie aufhalten könntest, her, ne? Ja, und dann heißt es eigentlich, nachdem du dich warm gelaufen hast, gib Guzzi. So, das heißt also 12 Minuten Vollgas. So, und
also
da,
richtig all out. Das ist richtig.
Ja, kann man schon sagen, also richtig all out. Das ist natürlich auch so ein Punkt, das wird auch immer gerne genannt. Du solltest schon auch ein bisschen Erfahrung damit haben, weil all out heißt ja nicht, dass du nach 2 Minuten heulend in der Ecke liegst. Mhm. Dann waren zwar die ersten 2 Minuten super schnell, aber das bringt dir nichts. Du musst schauen, dass du ein Tempo hast und auch halten kannst über 12 Minuten.
Naja, und vor allem an der Stelle vielleicht auch nochmal so die Warnung, wenn ihr das alleine macht, dann bitte achtet auch darauf, dass ihr in der Lage seid, diese Tests zu machen. Sorry, wenn ich jetzt so reingehe,
ja, aber
das ist gerade so ein, das ist nämlich wesentlich. Wenn ihr nämlich die Tests professionell macht, habt ihr meistens eine Begleitperson, jemand, der euch unterstützen kann, der jetzt in meinem Fall auf dem Laufband hatte ich sogar ein Geschirr an.
Also das ist nett, Mann.
Genau, also wenn ich gestürzt werde oder was auch immer, dann wäre ich quasi nicht gefallen oder vom Laufband gefallen, sondern ich wäre aufgefangen worden von dem Geschirr und es wäre jemand da gewesen, der im Falle, ich werde kollabiert beispielsweise, mich dann hätte betreuen können. Das habt ihr natürlich nicht, wenn ihr das alleine macht. Deswegen auch hier vielleicht noch der Hinweis, macht es am besten zu zweit, dass auch immer jemand mit dabei ist, der im Notfall dann für euch da ist. Nebst der Kontrolle selbst, die durch die zweite Person dann noch besser ist. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, weil ich gerade gesagt habe, dass ihr in der Lage dazu seid, das zu tun, in den Tagen vor dem Test gibt nicht unbedingt gleich oder macht da nicht unbedingt Ultraläufe. Also geht nicht auf den Ultra und 2 Tage später macht einen Leistungstest.
Und wundert euch dann, warum es so schlecht ist.
Sondern lasst dann ein bisschen Zeit, ruht euch aus, tapert vielleicht sogar ein bisschen in der Zeit vor dem Test, sodass ihr dann wirklich frisch und ausgeruht in den Test gehen könnt, um das Ergebnis richtig zu beurteilen. Sorry, jetzt bin ich reingegrätscht, jetzt darfst
du. Nein, kein Problem.
Jetzt gebe ich wieder an dich weiter.
Ich denke, da läuft ein richtiger Schlagabtausch her. So. Nein, ist es so. Im Prinzip, wenn du dann eigentlich diesen Pace, oder nicht den Pace, mit deiner wirklichen Pace, die du 12 Minuten lang höchst, also wirklich halten kannst, und hast du dann am Ende eine Distanz zurückgelegt. Ne? Anzahl Runden, Anzahl Meter. Und dann kannst du mit diesen Infos, kannst du eigentlich, sag ich mal, dann zusammen mit deinem Alter, Geschlecht, gibt es im Internet gibt es ganz, ganz, ganz viele Tabellen, wo du dich sozusagen dann einordnen kannst, was hast du denn gerade so für eine Leistung im Cooper-Test. Ist aber auch natürlich, wie soll ich sagen, ich will da nicht auch den einen oder anderen triggern, um zu sagen, oh, ich muss jetzt oder ich bin ja total schlecht oder sonst irgendwas, dann lass das lieber. Mir ist eigentlich da persönlich lieber, wenn ich sage, ich mache das einmal, ich weiß, okay, ich habe die Distanz gelaufen, dann mache ich meinen Trainingsplan. Und dann mache ich ihn nochmal. Und dann sehe ich eigentlich, wow, okay, ich habe so und so viel Leistungssteigerung erwartet. Mhm. Und dann müsst ihr euch um diese Tabellen gar nicht kümmern.
Das ist die Schwierigkeit, aber wenn du solche Tabellen hast und anfängst, dich mit anderen zu vergleichen. Ne?
Ja, also ich sag mal, als kleine Randbemerkung, als ich mit dem Laufen eigentlich angefangen habe, habe ich das auf dem Vita Parcours hier in der Schweiz. Das ist so ein, wie so in Deutschland ist das so der Trimm-Dich-Fahrt und alles. Mhm. Und die habe ich am Anfang gemacht. Und dann habe ich mal dann am Ende gesehen gehabt, wie schnell man diese Runde eigentlich hätte laufen sollen, um dass man sagen können, man ist lahm, mittel oder schnell. Mhm. Da habe ich schon gemerkt gehabt, also ich bin eher im hinteren Teil. Ne? Gut, kann ich mit umgehen mittlerweile gut, aber anyway, das ist das, wo ich einfach sagen muss, macht's am Ende, macht's, wenn ihr euch davon wirklich total triggern lasst, dann lasst es. Dann guckt euch das nicht an.
Nehmt euch oder schaut euch an und hört auf, euch mit anderen zu vergleichen. Ganz, ganz wichtig.
Ja, genau.
Ihr müsst diese Testergebnisse auch niemandem zeigen. Ihr müsst zu niemandem hingehen und sagen, hey, schaut mal, das ist mein Testergebnis. Sondern diese Testergebnisse gehören euch. Allenfalls noch jemanden, der euch trainiert, also eurem Trainer, eine Person eures Vertrauens. Aber sonst müsst ihr das niemandem zeigen, wenn ihr da irgendwie das Gefühl habt, ihr setzt euch da selber unter Druck. Denn dafür ist es nicht da, sondern es soll wirklich dafür da sein, um euch zu zeigen, ihr seid auf dem richtigen Weg.
Genau.
Und es ist auch nicht als absolut zu nehmen. Also eben deswegen sehe ich den Cooper-Test jetzt in der, zumindest in der Hinsicht etwas kritisch, weil er halt so vergleichbar ist. Weil man halt Listen findet, wo halt diese Werte drinstehen und man dann anfängt, ja, aber der hat und die hat und was vollkommener Quatsch ist, weil jeder Mensch ist anders, jeder Mensch hat ein anderes Ziel und Sprinter haben vielleicht einen anderen anderes Testergebnis im Cooper-Test, als ihr das haben werdet.
Absolut. Das ist genau das, wo ich damit euch einfach im Weg geben will. Aber noch lustig ist, ich habe so eine kleine, Bemerkung dazu noch, oder sage ich mal, eine kleine Umrechnung noch gefunden gehabt. Und zwar habe ich auf einer Homepage so einen Test auch noch gefunden gehabt. Man könnte sogar davon jetzt seine VO2 Max ableiten, wenn man mit dem Cooper-Test sagt, okay, ich nehme die Distanz in Meter, minus 504,9. Geteilte 44,73. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Ich habe das so extra recherchiert. Was soll ich sagen? Das ist Pi mal Daumen. Das ist ungefähr genauso genau wie dein Maximalpuls ist 220 minus dein Lebensalter mal Mondphase minus 3.
Gut, man muss natürlich dazu sagen, auch das muss man jetzt wieder mit Vorsicht genießen, weil diese Formeln gibt es aus einem bestimmten Grund und die sind nicht so ganz sinnlos, wie es sich im ersten Moment anhört. Denn auch die Werte, die ihr auf eurer Uhr habt, Garmin, Polar, Suunto, Coros, was auch immer ihr da für Uhren habt, all diese Werte, außer den Werten für den Puls, manche haben noch Temperatursensoren oder die Herzfrequenzvariabilität. Alle anderen Werte sind berechnet. Das heißt, eure Uhr kann nicht den VO2 Max feststellen aufgrund von irgendwelchen Daten. Die einzigen Daten sind die Pulsdaten. Und daraus wird der VO2 Max berechnet und viele andere Dinge auch. Das heißt, auch da werden Formeln dahinter liegen, die halt, und das muss man dazu sagen, über Jahrzehnte hinweg entwickelt wurden. Das heißt, diese Institute, die diese Formeln veröffentlichen, und Garmin hat, zumindest von Garmin weiß ich, dass die sehr genau sagen, woher diese Formeln und Berechnungen kommen, die haben eine fundierte Basis, eine solide Basis. Das heißt, man kommt als normaler Sportler, normaler durchschnittlicher Sportler recht gut damit zurecht.
Ja.
Das ist eigentlich das, was ich sagen wollte. Aber Abweichungen nach oben oder nach unten können solche Formeln oder auch die Uhren eben nicht feststellen.
Das ist so. Aber wie gesagt, wenn ihr natürlich das Ganze, diesen Test, was weiß ich, sehr häufig macht, dann habt ihr irgendwann halt auch mal eine Einschätzung da dran. Ich muss jetzt sagen, ich komme ja beruflich her, komme ich eigentlich aus der Qualitätssicherung und aus dem Akkreditierungsbereich für Prüfungen her, also für akkreditierte Prüfungen. Und da ist dann eigentlich so ein Cooper-Test schon auf der anderen Seite auch wieder sinnvoll. Also nicht, um irgendwas zu prüfen, sondern einfach die Idee dahinter, zu sagen, jeder, der diesen Test macht, macht ihn gleich. Und so kannst du eigentlich Statistiken her unheimlich gut über eine große Gesamtheit kannst du dann eigentlich abfahren. Ja. Das heißt, für das ist es natürlich rum wieder vorteilhaft. Ja. Das
ja, ich denke eben, für sich selber so die Baseline festzulegen und dann so die Marschrichtung auch zu sehen, okay, ich bewege mich in die Richtung, dafür ist es perfekt geeignet.
Genau.
Und dann gibt es noch den zweiten Test, den wir für euch rausgesucht haben, neben dem Cooper-Test, und das ist der sogenannte Conconi-Test. Und der Herr Conconi war ein Radsportler, der irgendwann mal den Zusammenhang gesehen hat zwischen anaerober Schwelle und Belastung und diesen Test entwickelt hat. Und der Testaufbau ist folgendermaßen. Ihr sucht euch irgendeine Strecke, am besten tatsächlich eine Bahn, und steckt dort 200 Meter ab. Dann lauft ihr euch ein für 10 bis 15 Minuten und beginnt zunächst mit einem moderaten Tempo und lauft diese 200 Meter. Nach den 200 Metern erhöht ihr die Geschwindigkeit und lauft wieder diese 200 Meter. Nach jeder Stufe zeichnet ihr die Herzfrequenz auf und ihr macht das Ganze so lange, bis ihr nicht mehr könnt, also bis wirklich die maximale Belastung erreicht ist, bis ihr nicht mehr steigern könnt. Und was auch noch wichtig ist, dieser Test ist eben kein maximal belastender Test. Das heißt, ihr hört bitte vorher auf, bevor ihr auf der Bahn kollabiert. Und wenn ihr dann die Geschwindigkeit, die Zeit und die Herzfrequenz in ein Diagramm übertragt, werdet ihr irgendwann mal einen Knick sehen. Das heißt, ihr habt ein Diagramm, das steigt so an. Und ihr werdet dann einen Knick feststellen. Und dieser Knick, das ist eure individuelle anaerobe Schwelle. Denn so die Theorie dahinter, dieser Test sagt eben, die Herzfrequenz steigt relativ kontinuierlich an bis zu einem gewissen Punkt. Und ab diesem Punkt flacht dieser Anstieg ab. Das ist dann dort, wo die Schwelle erreicht ist. Lässt sich relativ easy durchführen, der Test. Und es gibt noch eine Variante davon, die fast noch ein bisschen geeigneter ist. Und da können wir sogar aus eigener Erfahrung berichten, weil Stefan hat diesen Test gemacht, zusammen mit mir. Und wir haben ihn nach Zeit gemacht. Das heißt, wir haben nicht die Entfernung gemessen, sondern wir haben die Zeit gemessen und einfach gesagt, nach jeder Minute erhöhen wir die Geschwindigkeit um 0,5 km/h.
Genau.
Das Ganze habe ich dann berechnet, umgerechnet in einen Pace. Und von der praktischen Durchführung war es so, dass ich den Lead übernommen habe. Das heißt, ich habe die Uhr und die Geschwindigkeit bestimmt. Und Stefan hat sich nach dem gerichtet. Damit hat er den Kopf frei gehabt für den Test, konnte sich voll aufs Laufen konzentrieren und war nicht irgendwie abgelenkt, jetzt ständig auf die Uhr schauen zu müssen. Stimmt denn mein Puls noch? In welchem Bereich bin ich? Bin ich zu schnell? Bin ich zu langsam? So, das habe alles ich gesteuert. Das bedingt natürlich zunächst mal zwei Dinge. Erstens, dass ihr einen Partner habt, der mit euch das grundsätzlich machen will, und zweitens, der auch leistungsmäßig ungefähr in eurem Bereich ist. Weil es hat dann keinen Sinn, wenn euer Laufpartner, der euch eigentlich dann leiten sollte, vorher abbrechen muss, bevor ihr an der Grenze seid. Das heißt also, ihr müsst euch da irgendjemanden suchen, der mindestens gleich
Vielleicht sogar ein bisschen stärker ist. Ja, das ist ja dann, das ist ja nicht schlimm.
Dann. Nein, absolut
dafür,
nicht.
Das ist einfach dafür.
Genau. Ihr könnt es auch jederzeit natürlich alleine machen. Und es ist auch heute, glaube ich, einfacher als jemals zuvor, weil ihr habt eine Uhr, ihr habt ein Pulsmesser. Ihr könnt damit eigentlich ständig den Puls kontrollieren. Ihr müsst euch gar nicht mehr drauf konzentrieren am Ende dieser Minute, wo euer Puls ist, sondern ihr habt eine kontinuierliche Aufzeichnung der Herzfrequenz über die Zeit hinweg und könnt eigentlich so ein Raster darüber legen und relativ gut feststellen, wo denn dieser Knick liegt, oder? Ich würde euch auch empfehlen, man findet in der Literatur auch oft, dass man diesen Test nach 30 Sekunden schon die Geschwindigkeit hochstellen kann, etc. Würde ich eher abraten davon, weil die Herzfrequenz ist eher etwas latent, das heißt, das Herz braucht ein bisschen, bis es in den nächsten Gang schaltet sozusagen, und eine Minute ist dann, denke ich, der richtige Wert. Also man sagt so, der Richtwert sind 60 Sekunden, die das Herz braucht, um in die finale in den finalen Pulsbereich zu kommen, sozusagen. Genau. Konkoni-Test. Vorteil von dem Konkoni-Test ist einfach, dass er wirklich kinderleicht machbar ist. Du kannst den auf der Bahn machen, du kannst den auf dem Laufband machen, du kannst den auch auf dem Ergometer machen, wenn du eher Velofahrer bist. Du hast keinen Einfluss von Wind, Wetter oder Bodenbelag dadurch eigentlich, indem du in einem geschützten Rahmen bist. Bist relativ schnell fertig mit dem Test.
Also ich glaube, fertig.
Nein, aber ich glaube, mit Einlaufen, wir sind 15 Minuten eingelaufen, haben dann den Test durchgeführt. Ich glaube, so auf 40 Minuten waren wir durch mit allem.
Ja.
Mit Auslaufen auch.
Ja, genau.
Kurze
genau.
Besprechung, wie es war und so weiter. Also ich denke, so insgesamt mit Anfahrt, mit allem drum und dran, Stunde, dann seid ihr dabei.
Genau.
Wenn jetzt die Bahn oder wo ihr das dann machen wollt, nicht allzu weit weg ist. Das könnt ihr übrigens auch, diesen Konkoni-Test nach Zeit, müsst ihr nicht auf der Bahn machen, den könnt ihr auch irgendwo anders machen. Also wenn ihr irgendwo abgesperrte Strecke habt, Rundstrecke irgendwo im Dorf, vielleicht im Wald, ihr könnt das sogar auf Trails machen.
Auf dem Kreisel.
Auf dem Kreisel, ja,
dann macht's besonders viel Spaß. Nein, don't do it. Nein.
Er lässt sich dort durchführen und das, glaube ich, ist der große Vorteil.
Genau, aber ich kann es euch jetzt auch wirklich empfehlen, wenn ihr jemand habt, der sozusagen den Lead für euch übernimmt, es ist 10-mal effektiver für einen selber, weil du kannst dich wirklich drauf konzentrieren. Du kriegst dann immer das Kommando, ey, und jetzt so und dies und das. Und du bist dann eigentlich völlig im Fokus, was es dir viel, viel einfacher macht, diesen Test durchzuführen, als wenn du halt noch den Kopf an 5, 6 anderen Sachen machst. Ich glaube, ja, dann wäre es mit einem...
Schauen musst, ne?
Genau, wenn du, ich sag mal, auf dem Laufband wäre das dann vielleicht schon noch alleine her sicherlich ein Touch einfacher, wenn du das so auch... Ich denke, es gibt auch Laufbände, die das sogar wie programmieren
Ich könntest. Wollte gerade sagen, ich könnte also bei meinem Laufband zum Beispiel könnte ich das sogar programmieren, dass der alle Minute die Geschwindigkeit um 0,5 erhöht. Eigentlich könnte man den Test so vollkommen automatisch sehen.
Genau.
Ja. Genau, das waren die 4 Tests, die wir euch heute etwas näher vorstellen wollten. Es gibt sicher noch andere Tests. Wenn ihr Interesse habt, wenn euch noch irgendwas anderes Spezielles interessiert, schreibt es in die Kommentare. Dann werden wir das sicherlich noch vorbereiten und euch präsentieren können. Aber ich glaube, damit habt ihr jetzt schon mal ein Handwerkszeug, wo ihr sehr gut arbeiten könnt damit und eure Leistung mal initial und auch dann später feststellen könnt und auch später überprüfen könnt, wie euer Training eure Leistungsfähigkeit beeinflusst und ob ihr auf dem richtigen Weg seid.
Genau. Oder auch nicht. Manchmal ist man halt auch nicht auf dem richtigen Weg.
Ja, dann
muss man wieder umdrehen und dann macht man weniger. Das ist nämlich immer sowas, wir haben uns immer wieder mal gefragt, warum ich weniger Meter auf der Uhr habe als Christian. Ne? Das haben wir am Samstag wieder schön festgestellt.
Stimmt, haben wir das, ja?
Ja, das haben wir wieder mal festgestellt gehabt.
Wie viel hattest du auf der Uhr?
Ich hatte, glaube ich, bis zu der Beiz waren es bei mir 16 Kilometer.
Für alle deutschsprachigen Hörer, die Beiz sind im Schweizer ein Ausdruck für eine Gastwirtschaft.
Ja, genau, für Wirtschaft. Und das Lustige ist halt zum Beispiel, wenn dann irgendwo falsch abgenommen, weil ich habe ja sozusagen die Nachhut gemacht gehabt und habe so alles eingesammelt, was nicht mehr konnte. Und wenn die dann schon abgebogen sind und gemerkt haben, oh, falsch, na, dann bis ich dann mal dann überhaupt eingehört, sind sie schon wieder zurückgekommen. Ja? Weißt du, so sammelt man sich auch so heimlich wieder die 50 Meter und alles drum und dran. Also da hat dann auch Grüße an die Nadine und ihm so richtig schön gesagt, also, hey, Stefan, das ist immer der Grund. Ne? Das ist nicht deine Uhr, der Christian. Weil schon alles zum Tag hier kommt.
Ich muss zu meiner Errettung sagen, ich habe die Strecke nicht festgelegt. Die hat jemand
anders
festgelegt.
Nein,
ich bin sie nur abgelaufen. Und das ist schwierig genug, wenn es dann 7 Leute hinter dir hast oder 10 Leute in dem Fall.
Genau.
Ja, ja. In diesem Sinne, lieber Stefan, wir sind weit über der Zeit. Wir haben uns fest vorgenommen, wir bleiben bei 60 Minuten.
Ganz genau. Das heißt, sorry, ihr musstet halt mal wieder einen etwas längeren Long Run machen.
Aber in diesem Sinne sagen wir für heute vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Ciao miteinander. Ja, tschüss.